Wir feiern diese silberne Konfirmation im Namen des im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Herzlich willkommen zu diesem Festgottesdienst der silbernen Konfirmation. Bevor wir das erste Lied anstimmen, habe ich eine Durchsage zu machen, aber erst, wenn ihr bitte Platz genommen habt. Der Fahrer mit dem amtlichen Kennzeichen H.O. möchte sich bitte unauffällig erheben und seinen Wagen woanders parken. Denn da kommt kein LKW vorbei.
War das richtig?
Ja. Ich bitte euch, dass wir unser erstes Lied miteinander anstimmen. Tut mir auf die schöne Pforte. Beten. Während dieses Gebets stimmen wir zweimal in den Kyrie-Ruf ein, Herr, erbarme dich. Ich muss mal schauen, ob das angeschlagen ist. Das wäre die 178,11. Du herzlich, barmherziger Gott, suchst jeden einzelnen Menschen, der sich von dir abgewendet hat. Du suchst auch uns, unsere Zuwendung zu dir. Aber wir alle tragen in uns die böse Neigung, dein Werben kaltschnäuzig zu übergehen, uns selbst zur Achse zu machen, um die sich alles zu drehen hat. Wir rufen und bitten um dein Erbarmen.
Herr, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich, unser himmlischer Vater, dem wir unser Dasein verdanken. Gib, dass wir uns heute wieder finden lassen durch dein rettendes Wort und vereine uns zur Gemeinschaft deiner Heiligen, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Wir rufen und bitten um dein Erbarmen. Aus der Heiligen Schrift den Text, der auch als Evangelium vor 25 Jahren bei eurem Konfirmationsfest gelesen wurde. Das Evangelium bei Matthäus im 7. Kapitel. Jesus Christus spricht: Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich bitte euch, wieder Platz zu nehmen zum nächsten Lied. Das nächste Lied ist nicht angeschlagen. Daher sage ich es an. Es wäre die Nummer 010, und zwar in diesem violetten Liederheft oder Liederbüchle, was hoffentlich auch für euch ausgelegt ist, die Nummer 010. Lobe den Herrn, meine Seele, wenn wir jetzt miteinander anstimmen.
Thank you.
Wir begehen heute dieses Fest der silbernen Konfirmation zur Stärkung unserer Verbindung mit Jesus Christus, dass wir bekräftigt werden in den Überzeugungen, die unser Leben trägt. Gebündelt sind diese Überzeugungen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt Platz zum nächsten Lied.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Mit großer Freude darf ich heute mit euch, liebe Jubilare, das Jubiläum eurer Konfirmation feiern. Wir waren ja schon gestern Abend zusammen und ich empfand, das war ein großartiger Abend. Es war viel Freude, wir haben viel gelacht, aber es sind auch ernsthafte Fragen aufgetaucht. So wurde ich gefragt, was die schönsten Erlebnisse in meiner Pfarrerszeit waren, und ich habe dann auch prompt darauf geantwortet. Und so war dieser Abend für mich so ein fröhlicher Anfang dieses heutigen Festtages. Ihr seid ein besonderer Jahrgang, das habe ich gestern Abend schon erwähnt, ein Jahrtausendjahrgang. Das wird jetzt in 999 Jahren erst wieder stattfinden oder noch etwas weniger. Ich habe die 25 nicht abgezogen, aber das wird keiner von uns mehr erleben. Vielleicht besteht die Welt dann auch gar nicht mehr. Aber ihr habt den Beginn des neuen Jahrtausends in eurer Konfirmation erlebt. Und ich denke ich auch gerne an die Freizeiten in Haselbach zurück, wo wir so manches miteinander erlebt haben. Das waren immer die Hochzeiten, auch in meinem Dienst. Auf die Frage, was mir besonders gefallen hat, habe ich deshalb auch geantwortet. Die Freizeiten in Haselbach waren für mich ein Höhepunkt. Und ein besonderer war es beim letzten Jahrgang 2006. Da waren 84 Teilnehmer und am Abend war es absolut still im Haus. Und am dritten Tag hat mich dann der Fritz Schroth, der Verwalter dieser Gebäude, gefragt, sag mal, sind deine Konfirmanden heimgefahren, weil es hier so still ist? Ich habe dann am nächsten Tag gefragt, wie kommt es, dass alles so leise am Abend war? Dann hat einer gesagt, na, Herr Pfarrer, wir wissen doch, dass Sie die Freizeiten so gern gehalten haben. Und das ist die letzte in Ihrem Leben. Und das ist, muss doch furchtbar sein für Sie. Und da haben wir beschlossen, wir wollen uns zusammenreißen und uns so verhalten, dass sich der Pfarrer bei seiner letzten Freizeit nicht ärgern muss. Und das haben die ganze Woche durchgehalten. Das sind so Dinge, wo man auch Gott dankbar ist, was alles möglich ist. Die silberne Konfirmation ist so ein Wendepunkt im Leben. Für viele ist es etwa die Mitte ihres Lebens. Manche werden noch etwas älter, manche sterben schon vorher. Aber es ist ein Augenblick, wo man noch einmal nachdenken sollte, was denn auf unserem Lebensweg Gewicht hat und was uns trägt und leidet. Und dazu lese ich den Predigtext für den heutigen Sonntag, den 15. nach Trinitatis, aus dem Brief des Apostels Petrus, aus dem 5. Kapitel. Alle miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Festgemeinde, der erste Petrusbrief ist, soweit wir wissen, das letzte Schreiben des Petrus vor seinem Martyrium, dem Tod am Kreuz mit dem Kopf nach unten. Unser Brief ist geschrieben in einer Zeit der Unruhe und des zunehmenden Hasses auf die Christen. Nero, ein vom Wahnsinn gezeichneter Kaiser, hatte große Teile der Stadt Rom anzünden lassen um eine neue, nach seinen Plänen gestaltete Stadt Rom bauen zu können. Viele tausende Menschen waren nun obdachlos und weite Kreise erfüllte Wut und Zorn. Neros Schergen verbreiteten deshalb die Nachricht, dass Christen für das Feuer verantwortlich seien. Nicht wenige glaubten diesen Lügen. Wut und Hass wandte sich nun immer mehr gegen die unschuldigen Christen. Geisterfüllte Männer und Frauen der Christusgemeinde ahnten, dass Trübsal und Verfolgung für die Christen bevorstanden. Sie trafen sich täglich zum Gottesdienst in den Katakomben, den unterirdischen Grabestätten, um Kraft und Mut aus Gottes Wort und dem Herrenmahl zu schöpfen. Denn alle wussten oder ahnten, bald wird uns der Hass der gottfeindlichen Welt erbarmungslos treffen. Aus dieser gespannten Situation schreibt Petrus einen Rundbrief an die Gemeinden Kleinasiens, um sie auch für sie bevorstehende Trübsal vorzubereiten. Dabei betont er ein Doppeltes. Einmal, wir Christen leben von Gottes Güte, weil er seine mächtige Hand über uns hält. Und zum Zweiten, wir Christen erfahren in dieser Welt Versuchung, Nachteile und Hass. Christsein ist deshalb ein Stehen im Kampf des Glaubens, im Vertrauen, dass Gott seine gewaltige Hand über uns hält. Dies gilt es nun zu entfalten. Zum Ersten, Christen können diesen Kampf nur bestehen, weil Gott auf ihrer Seite steht. Petrus bezeichnet den Gott der Christen als einen Gott der Gnade, einen Gott, von dem Güte, Liebe und Barmherzigkeit ausgehen. Der Gott der Gnade ist für jeden offen und er wird uns in seinen Gnadengaben persönlich erfahrbar, wenn wir uns ihm öffnen. Für Petrus ist Gott ein Gott der Gnade, weil er jeden Menschen und jede Situation mit seinen Gnadenerweisen umschließt. Seine Gnade wirkt um uns und lädt uns lebenslang zu sich ein. Gott ruft uns in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, seinem lieben Sohn, der am Kreuz von Golgatha für all unsere Schuld qualvoll litt und starb. Mit der Auferstehung hat sich der allmächtige Gott zu diesem stellvertretenden Sühnetod Jesu offen bekannt und Jesu Tod als Sühne für alle Sünde für alle Zeit gültig gemacht. Gottes Wort aber will uns teilgeben an Jesu Heilstat. In jedem Gottesdienst und in besonderer Weise bei der Feier des Heiligen Abendmahles sind wir zum Empfang der in Christus geschehenen Rettung eingeladen. Christus hat verheißen, im Raum seiner Gemeinde, nämlich da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, gegenwärtig und erfahrbar zu sein. Letztes Ziel Christi mit uns ist unsere Teilhabe am ewigen Leben, an der Herrlichkeit Gottes in der Ewigkeit. Solange wir aber in dieser Welt stehen, erfahren wir Christen Anfeindung, Spott und manches Leidvolle. Die Beziehung zu Christus ist eben keine Generalversicherung gegen Unannehmlichkeiten im Leben, sondern Christus stellt die Seinen als seine Zeugen in eine Welt, die Gottes Herrschaftsanspruch offen und entschieden ablehnt. Das bringt Christen mancherlei Nachteile und oft echtes Leiden. Petrus umschreibt deshalb die Zeit der Christen in dieser Welt mit dem Satz, die er jetzt eine kurze Zeit leidet. Dieses Leiden ist für die Christen ertragbar, weil Gott selbst zu seinen Berufungen steht und sie durch das Dunkel der Gegenwart ans Ziel bringt. Gott selbst kämpft an der Seite der Christen. Er stellt sich dem Bösen dieser Welt entgegen. In vierfacher Weise umschreibt Petrus Gottes helfendes Wirken an den Christen. Zum Ersten, Gott wird die zurechtbringen, die versagt oder Schaden gelitten haben und vollenden, was im Leben der Christen nur bruchstückhaft gelungen ist. Und zum Zweiten, Gott wird die stärken, die schwach und wankend werden, damit ihr Glaube fest bleibt. Und zum Dritten, Gott wird die Glaubenden kräftigen und ihnen Kraft geben zur Abwehr des teuflischen Widersachers. Und zum Vierten, Gott bereitet allen Christen die nötige Lebensgrundlage durch sein Wort, die Predigt, den Gottesdienst und die Feier des Heiligen Mahles. Da strömen ihnen die Kräfte zu, die sie zum Kampf im Alltag inmitten einer gottfeindlichen Welt brauchen. Wo diese Kraftquellen nicht vorhanden sind oder wo sie gemieden werden, ist nur geringe Chance zu echtem Widerstand. Petrus spricht beim Bedenken dieser Güte Gottes in lobpreisende Anbetung aus. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt er. Gottes Macht und Kraft sind die letzte Grundlage des Lebens und Vertrauens der Christen. Im Lobpreis Gottes und im dankenden Rühmen seiner großen Taten erfahren wir Gottes Gegenwart. Und wir haben das ja vorhin in einem Lied so wunderbar auch besungen. Und zum Zweiten, Christen stehen in dieser Welt in einem Kampf auf Leben und Tod. Petrus ruft deshalb alle Christen zur Nüchternheit und Wachsamkeit auf. Christen brauchen klare Sinne und einen wachen Verstand. Gottes Geist, der nach den Verheißungen der Bibel im Raum der Gemeinde erfahrbar ist, öffnet uns die Augen für die Gefahren, die unser Glaubensleben tödlich bedrohen. Hinter all diesen gefährlichen Bedrohungen des Glaubens und der Liebe zu Gott sieht Petrus den Widersacher Gottes, den Diabolos, den Durcheinanderwerfer am Werk. Viele Menschen in unserem Land haben diesen Feind Gottes, den Teufel, einfach aus ihrem Denken eliminiert und glauben nun, wenn man ihn nicht für wirklich hält, ist er nicht mehr vorhanden. Wer aufmerksam die politischen Ereignisse der letzten Jahre verfolgt hat, etwa die Zerstörung des jugoslawischen Staates, die Überfälle auf Libyen, Syrien, den Irak, den völkerrechtswidrigen Staatsstreich 2014 in der Ukraine und den daraus resultierenden blutigsten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg oder die der Liebe Gottes radikal entgegenstehende Aufforderung, kriegstüchtig zu werden, den völligen Abbau des Schutzes des ungeborenen Lebens und vieles andere. Der kommt nicht darum herum, hinter all dem das Wirken einer letzten Macht des Bösen wahrzunehmen. Petrus sieht hinter solchen Wirken des Handelns des Widersachers und Durcheinanderwerfers. Der Diabolos, der Feind Gottes, unternimmt alles, um der Welt und vor allem Gottes Volk zu schaden. Seine Wege sind verschieden. Den einen wird Wohlstand und beruflicher Erfolg zum Anlass, Gott zu verlassen, in Überheblichkeit. Andere empören sich über das Unrecht und Leid in dieser Welt, wobei natürlich Gott stets das Letztere zu verantworten hat. Das Gute aber rechnen sich viele selber zu und rühmen sich schadlos über ihr wunderbar tolles Verhalten. So bewirkt der Widersacher Empörung gegen Gott und Trennung von Gott. Als Durcheinanderwerfer vom Dienst versteht er es großartig, die Wahrheit so zu entstellen, dass Gottes Wahrheit im Evangelium von vielen abgelehnt wird und die Menschen immer neu gewitzten Rattenfängern auf den Leim gehen. Denen aber, die diese Taktik durchschauen, begegnet der Teufel wie ein brüllender Löwe, dessen Gebrüll alle vor Schreck erstarren lässt. Wenn Christen voll Mut anders als die meisten leben und Gottes Gebote in dieser Welt ernst nehmen, dann geraten sie schnell unter Druck und werden angegriffen und bedroht. Viele verleugnen dann ihren Glauben und verraten ihren Herrn. Sie passen sich an und fallen dann auch nicht mehr auf. Der Feind Gottes aber sucht Gottes Kinder zu verschlingen. Dabei entfaltet er heute eindrucksvolle Aktivitäten. Mit seiner rastlosen Unruhe frisst er in seinem maßlosen Hunger unsere Zeit mit Lärm, Betriebsamkeit und Hektik, sodass Menschen kaum mehr zum Nachdenken kommen. Er legt vielen die Lüge in den Mund: Ich habe keine Zeit für Gott, den Gottesdienst und die Versammlung in der Gemeinde. Schließlich muss man am Sonntag ja ausschlafen können. Er drängt uns, alle Lebenserfüllung schon hier und heute im maßlosen Lebensgier zu suchen. Damit kann er die Ewigkeitshoffnung der Christen vernichten oder zumindest an den Rand drängen. Zum dritten: Petrus ermutigt seine Mitchristen in dieser bedrohlichen Lage zur vertrauensvollen Demut. Ermahnend ruft er die Christen auf: Haltet fest an der Demut. Die Formulierung des Petrus bedeutet wörtlich: Die Demut wie eine Schürze bei allen Tätigkeiten des Alltags umbinden. Dieses Bild erinnert an Jesu Verhalten bei der Fußwaschung. Jesus bindet sich die Schürze um und wäscht allen Jüngern die Füße. Er nimmt ihren Schmutz weg. Der hochmütige Mensch wäscht dem anderen lieber den Kopf und hält ihm eine Standpauke. Christen beugen sich und dienen anderen mit Mut. Denn Demut bedeutet den Mut zum Dienen, zum Dienst der Liebe. Petrus ermutigt zur Demut mit dem Hinweis, dass den Demütigen Gottes Gnade geschenkt wird. Wer sich unter Gottes gewaltige Hand demütigt, der wird von ihr getragen und gehalten und von Gott erhört. Das aber befreit dazu, alle Sorgen auf Christus zu werfen. Während der Teufel als Durcheinanderwerfer die Menschen in Nöte und Sorgen bringt, lädt uns Gott dazu ein, unsere Sorgen von uns wegzuwerfen, sie ihm zuzuwerfen. Gott kann unsere Sorgen verstehen, sie tragen und uns überwinden helfen. Er sorgt in Liebe für uns. Diese Gewissheit befreit zum dankbaren Lobpreis. Christus hat Sünde, Tod und Teufel überwunden. Er hat gelitten und uns ist im Leiden nahe. Er befreit uns und will uns als freie Kinder Gottes in seiner Herrlichkeit vollenden. Deshalb wagen es heute auch noch viele Menschen, auch viele Jugendliche, mit Christus zu leben, weil er sich als treu, als gütig und als gegenwärtig erweist. Das aber macht uns Mut und stärkt uns als Gemeinde auf dem Weg durch die Nöte und Schwierigkeiten unserer Welt und dieser Zeit. Sie, liebe Jubilare, sind jetzt in der Regel im 39. oder 40. Lebensjahr. Das ist etwa die Lebensmitte. Hier ist eine Lebensstelle, wo die Menschen noch einmal neu über das weitere Leben nachdenken und oft auch neue Lebensweichen stellen. Gott lädt uns alle ein. Vertraut euch ihm an, denn er sorgt für euch. Als Schluss möchte ich noch einmal den Predigttext von damals, von eurer Konfirmation, aus dem Kolosserbrief Kapitel 2 lesen. Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief gestilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Ich denke, das war damals an euch eine wichtige Einladung. Deshalb habe ich sie noch einmal verlesen. Denn hier ist eigentlich alles gesagt, was zu einem neuen Lebensaufbruch oder zu einer Stärkung im Glauben führen kann. Alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Amen. Thank you.
Gottes sind heute unter uns versammelt. Ich denke exakt 19, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wie viel waren es jetzt genau? Wie viel seid ihr? 19 Mitchristen, die zur Jahrtausendwende vor 25 Jahren konfirmiert haben. Wir begehen heute mit Ihnen einen Tag des Erinnerns an die Konfirmation. Gott zur Ehre, Ihnen selbst zur Stärkung des Glaubens und uns allen zur Festigung unserer Verbundenheit mit Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Und damit wir auch wissen, mit wem wir es exakt zu tun haben und ein Gesicht zum jeweiligen Namen vor Augen bekommen, liest uns Herr Pfarrer Hühnlein jetzt die Namen vor und ich bitte euch jeweils, jetzt wird es ganz schrecklich, euch dazu zu erheben, damit ihr auch wahrgenommen werden könnt. Ja? Kleiner Schock am Rande, aber was soll's? Bitte sehr.
Ihre silberne Konfirmation feiern heute mit uns Dominik Doller, Holger Frank, Sebastian Fröh, Sascha Handweber, Tanja Heinrich, geborene Gerstner, Heike Heller, geborene Schaller, Bernhard Rank, Marco Richter, Michaela Richter, geborene Wunderlich, Sebastian Ries, Heiko Schmidt, Michael Schmidt, Stefan Schöffel, David Seim, Melanie Sem, geborene Chemnitzer, Timo Steffen, Michael Troll, Andreas Wunderlich und Conny Zimmer, geborene Schulze.
Als ihr vor 25 Jahren hier am Altar konfirmiert habt, gerade als wir eingezogen sind, habe ich von einer Konfirmandin hinter mir die Wortmeldung aufgeschnappt: Ich fühle mich noch gar nicht so alt. Da habt ihr den Pakt bekräftigt, den der geheimnisvolle Gott mit euch in der heiligen Taufe geschlossen hat, den Gott mit euch eingegangen ist. Ihr habt an der Konfirmation euch sozusagen versucht, an dieses Taufereignis hineinzudenken, durch das ihr in die Herde des guten, wahren Hirten Jesus Christus aufgenommen worden seid. Auch heute sollen eure Gedanken zurückfinden in dieses bewusst ja nicht erlebte Ereignis der heiligen Taufe. Denkt auch an eure Eltern und Paten, die euch zur heiligen Taufe gebracht haben. Seitdem ihr euch am Tag eurer Konfirmation öffentlich vor Gott und seiner Gemeinde zum christlichen Glauben bekannt habt, hat Gott euch durch Wort und Sakrament immer wieder in seine Nähe rufen wollen, die Beziehung zu euch anknüpfen wollen. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und ist alle Morgen neu. Wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis bereits miteinander gesprochen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einen Text gemeinsam sprechen, der Bezug nimmt auf die heilige Taufe. Eine Auslegung von Martin Luther zum zweiten Glaubensartikel. Ich bitte euch aufzuschlagen, auch die Gemeinde bitte. Die Seite 1556, Seite 1556, das ist die kleine Seitenzahl unten am Fuß der jeweiligen Seite. Da steht die Auslegung zum zweiten Glaubensartikel unter dem kursiv gedruckten Fragesatz: Was ist das? Und dann kommen die Worte: Ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und so weiter. Ist das auffindbar? 1, 5, 5, 6, dann unten kursiv gedruckt, was ist das? Bekennt euch aufs Neue mit der ganzen christlichen Gemeinde zu eurer Erlösung. Ich bitte euch, dass wir dazu nochmal aufstehen. Sprechen wir es gemeinsam?
Ich kann es zwar mal auswendig, aber inzwischen nicht mehr.
Macht nichts, ich muss es lesen. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Lasst uns beten, bleiben wir gleich stehen. Allmächtiger Gott, ewiger Vater, Lob und Dank sagen wir dir, dass du unsere Jubelkonfirmanden bis zum heutigen Tag geleitet hast. Wir bitten dich, lass sie immer klarer deine Güte erkennen in den Wegen, die du mit ihnen gegangen bist. Lass sie nicht irre werden an dir, wo bis heute rätselhaftes Dunkel über mancher Wegstrecke lastet. Schenke es ihnen, dass sie dich immer herzlicher lieb gewinnen und in Wort und Tat zu dir zu stehen lernen. Wir bitten dich auch für all die, die heute nicht unter uns sind. Stehe du all denen bei, die mit Krankheit, psychischen Problemen, Einsamkeit, was immer belastet sind. Geh du auch denen nach, die sich innerlich oder äußerlich von deiner Gemeinde getrennt, losgesagt haben. Lass keinen von ihnen verloren gehen. Hilf, dass sie sich mit der Schuld ihres Lebens nicht selbst zum Schicksal werden, sondern hilf ihnen allen heim ins ewige Vaterhaus. Sei gnädig denen, auch unter unseren Eltern und Paten, die uns in den Tod vorausgegangen sind. Und lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, Ziel und Ende unseres Lebens bedenken, bevor es zu spät ist. Hilf, dass wir deinen Namen preisen bis ans Ziel unseres Weges. Durch Jesus Christus. Amen. Dann schlage ich vor, wir drehen uns so her zu den beiden, drehen wir uns so rüber und sprechen gemeinsam den Segen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, erhalte euch weiterhin unter seiner Obhut. Schenke euch Kraft, alle Zumutungen und Herausforderungen des Alltags auszuhalten und erfülle euch mit einer soliden Hoffnung auf das ewige Leben. Was war das Gemeinsame?
Ja.
So segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich bitte euch, wieder Platz zu nehmen und wir singen gemeinsam die Nummer 200, Ich bin getauft auf deinen Namen, die Strophen 1 bis 4, bitte. Thank you. Gott uns ungeniert, ohne Wenn und Aber, bedingungslos wieder annimmt, als wenn nichts gewesen wäre, und euch einen Neuanfang gewährt. Das ist nichts, was wir irgendwie erspüren aus unseren Gefühlen, sondern das können wir nur glauben, wenn es uns zugesprochen wird im Namen Gottes. Und das geschieht in der Beichte. Das wollen wir jetzt vor der Feier des Heiligen Abendmahls tun, dass wir beichten gemeinsam. Dazu braucht ihr bitte die Nummer 707. Eins, da steht das Beichtgebet, das wir uns zu eigen machen wollen. Ich bitte euch, das aufzuschlagen. Nummer 707.1. Also die 1, die ist da so am Rand, noch als kleine Ziffer. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So flüchten wir uns mit all unseren Verfehlungen, mit all den Brüchen, die wir in unserem Leben mitverschuldet haben, in die unermessliche und unergründliche Barmherzigkeit Gottes und bitten ihn um einen Neuanfang im Namen Jesu Christi. Er spricht zu Petrus: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Diese Worte, die bleiben werden, bis die Sterne vom Himmel fallen, ermächtigen uns dazu, dass wir diesen Neuanfang Gottes im Namen Jesu Christi euch zusprechen wollen. Lasst uns unsere Schuld bekennen, sprechen wir gemeinsam dieses Beichtgebet bitte. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir in Sünde gefangen sind und uns nicht selbst befreien können. Wir haben gegen dich gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken, durch das, was wir getan und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Um deines Sohnes Jesu Christi willen, erbarme dich unser. Vergib uns, erneuere uns und leite uns, dass wir Freude haben an deinem Willen und auf deinen Wegen gehen, zur Ehre deines heiligen Namens. Amen. Vor dem heiligen Gott frage ich euch, bekennst du, dass du gesündigt hast und bereust du deine Sünde? So antworte ja. Bittest du um die Vergebung deiner Sünde im Namen von Jesus Christus? So antworte ja. Fasst du auch Zutrauen, dass die Vergebung, die dir im Namen Gottes zugesprochen wird, vor ihm Gültigkeit erlangt? So antworte ja. Wie ihr glaubt, so geschehe euch. In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch frei, ledig und los. Euch sind eure Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitte euch, nehmt Platz, singen wir das erste Lied, das zu den Abendmahlsgebeten gehört.
Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lass lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gotte.
Ich meine, ich habe etwas vergessen. Vielleicht besteht beim einen oder anderen Unsicherheit, wie er da diese Abendmahlsgebete mitbeten oder mitsingen soll. Deswegen nochmal ein Hinweis. Das ginge jetzt auf der Seite 1172 los, wenn ihr es im Gesangbuch mitsingen, mitbeten wollt. 1172, bitteschön. 1172.
Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihn hast du der Welt zum Heile gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und Lob singen ohne Ende. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Land sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gebenedeit sei der da.
Herr des Himmels und der Erde, du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen eingeborenen Sohn in unser Fleisch gesandt. Wir danken dir für die Erlösung, die du uns bereitet hast durch das heilige, allgenugsame Opfer seines Leibes und Blutes am Stamme des Kreuzes. In seinem Namen und zu seinem Gedächtnis versammelt, bitten wir dich, Herr, sende herab auf diese Gaben und auf uns den Heiligen Geist, damit wir unter diesem Brot und Wein den Leib und das Blut deines Sohnes im rechten Glauben zu unserem Heil empfangen. Wenn wir jetzt tun, wie er geboten hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. Bist du am Gott? Du trägst die Sünd der Welt. uns Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen.
Ich bitte, bis auf die Jubelkonfirmanden nochmal alle Platz zu nehmen, denn ihr habt den Vortritt, wenn es jetzt an den Altar und an den Tisch des Herrn geht. Ich bitte euch, dass ihr 19 Personen dürften ja doch ganz gut einen Halbkreis hier bilden können, dass ihr herauskommt. Und den Herrn Pfarrer Hühnlein bitte ich ebenfalls an den Altar. Ich bitte um einen großen Halbkreis. Einfach dem Herrn Steven nach, da könnt ihr nichts verkehren. Genau.
Genau. Einer hält mir noch den Kellner, der ja schon mal.
Und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. So spricht der Herr, der dich erschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Wir fallen aber mit, ne? Wir kommen mit. Dann mache ich jetzt. Und sie zum Schluss hier. Ja.
das stärke und bewahre dich im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geh hin in Frieden. Amen.
Ansonsten habe ich Folgendes bekannt zu geben. Herzlichen Dank für die Gaben vom 21. September. 180 Euro im Opferkasten, 73 Euro in der Kollekte, 6 Euro im Kindergottesdienst. Herzlichen Dank für jeden Cent auch, der im Rahmen von Spenden eingegangen ist. Einmal 30 Euro für den Kindergarten. Für die Kirchturmsanierung zweimal 20, zweimal 30, dreimal 50 Euro. Für den Posaunenchor einmal 30 Euro. Und die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Unklar war, ob heute Kirchenkaffee stattfindet. Findet heute Kirchenkaffee? Heute findet noch kein Kirchenkaffee statt, aber vielleicht wieder nächsten Sonntag. Herzliche Einladung zur Posaunenchorprobe am Dienstag um 19.30 Uhr im CVJM-Heim. Am Mittwoch um 19.30 Uhr trifft sich der Bibelgesprächskreis für Erwachsene im Hermann-Betzel-Haus. Am Donnerstag um 19 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus Trogen. Um 19.30 Uhr Gebetsgemeinschaft im Hermann-Betzel-Haus. Um 20 Uhr Bibelgesprächskreis für junge Leute im Hermann-Betzel-Haus. Am Freitag entfällt der Jugendkreis wegen des Tages des Tags der Deutschen Einheit. Ich lade am Tag der Deutschen Einheit herzlich ein zum Christustag Bayern in die Jakobuskirche in Berg. Um 9.30 Uhr beginnt dieser Christustag mit einem Festgottesdienst mit Bischof Vogt und das Ganze geht dann weiter mit dem Mittagessen bis zu Nachmittagsveranstaltungen mit Professor Dr. Armin Wenz um 13 Uhr. Herzliche Einladung dann nach Berg. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr zum Erntedankfest mit Feier des Heiligen Abendmahls mit Traubensaft. Mit Posaunen und Kirchenchor gleichzeitig findet der Kindergottesdienst im Gemeindehaus statt. Bei der Gelegenheit sage ich sehr herzlichen Dank an unsere Organistin heute, die Frau Büttner, die kurzfristig zwei weitere Lieder noch zu spielen sich bereit gefunden hat. Und sehr herzlichen Dank an den Posaunenchor unter der Leitung von Herrn Reithel. Das war doch wirklich festlich, mit dem Posaunenchor voran hier einzuziehen durchs Dorf. Besondere Hinweise und Bekanntmachungen. Wir bitten herzlich um Bindematerial für die Bögen, Lebensbaum und Buchs. Das Ganze kann morgen von 15 bis 18 Uhr im Gemeindehaus Trogen abgegeben werden. Erntedankgaben, gerne auch Blumen, werden am Freitag, den 3. Oktober von 8 bis 18 Uhr und am Samstag, 4. Oktober von 8 bis 12 Uhr im Gemeindehaus neben der Kirche gesammelt. Das Pfarramt ist am Dienstag, den 30. September, nicht mit Frau Ketzel besetzt. Getraut wurden gestern Frau Annalena Gesellensetter, geborene Brauner, und Herr Tim Gesellensetter aus Hof. Und getraut werden am kommenden Samstag aus den Reihen unserer Jubelkonfirmanden Herr Timo Steven und Frau Sabrina Steven, geborene Langheinrich aus Trogen.
Bitte schön.
Lasst uns beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, dein Evangelium ist die wichtigste Botschaft,
die es für Menschen gibt. Das Wort von der Versöhnung, die Verheißung des ewigen Lebens, das Versprechen deiner Nähe und Hilfe, die Gewissheit deiner Liebe und Güte, die alle Morgen neu sind, das alles ist ein wunderbares, unbegreifliches und unverdientes Geschenk. Herr, dennoch mischen sich in unser Danken oft viele Klagen und manches macht uns wirklich Not und Mühe. Deshalb wollen wir in der Stille jetzt all das dir sagen, was uns belastet und dich um deinen Beistand und deine Hilfe bitten. Viele unserer Mitmenschen haben Probleme. Manche sehen keinen Weg mehr, weil ihr Blick durch Kummer und Leid, Angst und Unfrieden getrübt ist. Lass sie deine Nähe spüren, wenn sie dich anrufen. Herr, lieber Vater, der du den Tod entmachtet hast, schenke ihnen und uns allen neues Leben, nicht erst nach dem irdischen Sterben, sondern schon hier und jetzt. Dich preisen wir und dir singen wir, der Müdigkeit, der Verzagtheit, dem Tod zum Trotz. Lob sei dir, allmächtiger, lebendiger Gott. Amen.
Der Herr sei mit euch. Lasst uns benedeuen den Herrn. Gott sei bei dir, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Er sei um dich, damit du dich geborgen fühlst. Er sei vor dir, damit du dich geführt weißt. Er sei in dir, damit du Frieden findest. Gott sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der dreieinige Gott. Amen.
Die Gemeinde nimmt bitte Platz. Wir hören das letzte Schlussstück. Genießen wir nochmal.